Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit dem Schwerpunkt Remote Software Testing. Wir rekorden am 5. Mai 2025, frisch, fit und erholt vom längeren Wochenende durch den Staatsfeiertag hier in Österreich. Ich bin Alexander Weichselberger, kurz Weixi, und heute selbst remote im Homeoffice. Zugeschaltet ist Alexander Vukovic. Lieber Vuko, wo erwische ich dich gerade und nachdem wir beide ja gestern beim Wings for Life mitgelaufen sind, wie geht es dir heute?
Ja, danke der Nachfrage. Ich bin auch im Homeoffice und sitze gut. Gott sei Dank, weil stehen ist nicht mehr so einfach. Seit gestern Wings for Life-Lauf war doch anstrengend, aber sehr lustig und hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Ja, heute haben wir uns ja ausgemacht, dass wir über Remote Software Testing sprechen. Da steigen wir mal ins Thema ein. Meiner Meinung nach müssten wir das Thema zumindest in zwei Bereiche teilen: Remote Work einerseits und Software Testing auf der anderen Seite. Weißt du noch, wie wir im Rahmen von Covid über die rasche Öffnung der Unternehmen für Remote Work geplaudert haben? Wir hatten ja damals festgestellt, dass das echt ein Boost in die richtige Richtung ist, weil ich weiß auch, wir sind beide ja immer wieder nach Deutschland gefahren wöchentlich und haben dort Projekte gemacht, Dinge, die man heute alle eigentlich remote machen würde. Allerdings kann man in den letzten Wochen und Monaten auch wieder sehen, dass einige Unternehmen diese Homeoffice-Regelungen wieder stärker einschränken wollen und darauf drängen, dass die Leute mehr ins Office gehen. Stark wird argumentiert, dass das über Effizienz einfach sinnvoll wäre, die man eben erreichen könne, wenn alle vor Ort sind. Mir fällt nur auf, bei Dienstleistungen von Externen wird das aus meiner Erfahrung und Sicht nicht so eng gesehen. Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe. Manche Firmen haben gar nicht mehr den Platz oder die Infrastruktur für kurzfristige, temporäre Remote-Verstärkung. Und sie müssen ja ohne dies, also diese Firmen müssen ja ohne diese Remote-Infrastruktur halten, wenn nur ein Teil der Mannschaft im Homeoffice arbeiten kann, auch wenn es immer weniger wird. Generell muss das natürlich der Zugriff gegeben sein. Und das öffnet, und das war auch damals unser Punkt, das öffnet auf jeden Fall die Möglichkeit für diese Remote-Testing-Services, dass sie einfach als Grundbedingung haben. Aber wie ist das, Vuko, bei deinen Projekten? Musst du wieder mehr vermehrt on-site sein oder kannst du auch den Level von Remote-Work halten? Wie ist das bei dir?
Ich erlebe das sehr ähnlich. Also Covid hat da wirklich sehr viel verändert und viele der großen Kunden, die ich persönlich auch betreue, haben ihre Office-Policy generell in die Richtung verändert, dass sie eigentlich nur mehr für 60% der Belegschaft Office-Space zur Verfügung stellen, weil sie davon ausgehen, dass 40% der Belegschaft im Homeoffice ist. Und das führt letztendlich dazu, dass quasi die 60% von den Leuten, die dann im Office sind, ganz ordentlich ausgelastet sind und damit für Externe im Normalfall auch kein Platz mehr bleibt. Also die Zeiten, wo man als Externer beim Kunden im Team 24x7 rein theoretisch dabei sitzen durfte und konnte, sind vorbei. Der Kunde stellt da einfach die Infrastruktur gar nicht mehr zur Verfügung. Insofern drängt das jegliche Art von Dienstleistung, die man als Externer bringt, auch ein bisschen nach außen, unter Anführungszeichen, im Sinne von Remote Working. Andere Seite wiederum hat sich durch das Covid-Virus im Prinzip ja auch ein massives Improvement etabliert, was quasi die Remote Working Capabilities betrifft. Ich kann mich erinnern, wir haben im Ratsverzeihung-Team mehrere Wochen lang so quasi jeden Tag gemeinsam gecodet, jeder von remote aus, quasi in der gleichen Entwicklungsumgebung. War ziemlich cool, dass das so funktioniert hat und möglich war und man wirklich am gleichen Code quasi gemeinsam einfach zusammenarbeiten hat können. Und genauso natürlich haben wir auch testzeitig sehr, sehr viel gemeinsam gemacht, remote. Und für manche Aufgabenstellungen bin ich sogar mittlerweile der Meinung, ist das gar nicht schlecht oder sogar vielleicht sogar besser, weil jeder so quasi auf seinen persönlichen Monitor draufschauen kann, man vielleicht über ein Miro-Board oder ähnliche Sharing-Möglichkeiten so quasi auf eine gemeinsame Arbeitsbasis draufschauen kann und da dieses Zusammenarbeiten besser funktioniert, als wenn man jetzt zum Beispiel im gleichen Zimmer auf einen Fernseher oder einen Beamer schauen würde.
Das kann ich 100-mal unterschreiben. Ich glaube auch, dass durch gewisse Remote-Aktivitäten und die damit verbundenen, ich sage mal, Verlässlichkeit und Dokumentation und Weiterreichen von Themen einfach nicht mehr Spoken Word ist, sondern das habe ich halt irgendwo schriftlich dokumentiert und das kann ich weiterleiten. Das ist auch in meiner Wahrnehmung etwas, das sich ja damals deutlich verbessert hat. Ja, bei mir, wie ist es eigentlich bei mir? Na, ich mache zurzeit schon noch sehr viel vor Ort bei Kunden, einfach weil wir in intensiven Projektphasen sind und wir jetzt da sogar so War Rooms eingerichtet haben, um einfach zu schauen, dass wir möglichst schnell unsere Dinge fertig kriegen. Da ist natürlich so unmittelbare Kommunikation und ich sage auch so ein bisschen dieses Abgeschottetsein gegen alle Störungen sicherlich sehr fein, dass man vor Ort schafft. Das wäre vielleicht remote nicht immer so einfach möglich. Aber definitiv zusammengefasst bin ich 100% bei dir. Die Firmen haben ihre Aufgaben gemacht. Das hat mittlerweile schon einen sehr effizienten und guten Durchsatz und wird auf jeden Fall bleiben. Das sehe ich auch so.
Vielleicht ganz kurz, was bei mir auch sehr spannend ist, ich mache ja sehr viele sogenannte Agile Quality Coaching Projekte, die relativ von der Durchlaufzeit relativ kurz dauern vergleichsweise, aber bedingen, dass ich Interviews mit sehr vielen unterschiedlichen Personen mache, die versuche ich im ersten Schritt immer persönlich zu treffen. Das heißt, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, wenn man ein Projekt beginnt, und das gilt aus meiner Sicht auch für Remote Testing Services, ist es wichtig, am Anfang die beteiligten Personen einmal persönlich kennenzulernen und dann danach entsprechend in der Remote-Arbeit einfach auch ein anderes Setting zu haben, als wenn ich jemanden quasi eigentlich überhaupt nur remote kennengelernt habe. Ja. Also diese persönliche Ebene ist aus meiner Sicht trotzdem schon ganz wichtig und hilft sehr, so quasi auch das Remote-Working zu erleichtern.
Ich denke, wenn man generell nur auf Remote Work umsteigt, dann muss man einfach im Jahr 3, 4 Punkte haben, wo man sich trotzdem trifft, Dinge ausarbeitet, weil sonst verfremden die Leute. Und das lässt sich auch mit einem Remote Coffee, wo dann alle sich schnell einen Kaffee holen und wieder vom Fernseher setzen, natürlich nicht ersetzen. Also dieser persönliche Kontakt ist sicherlich ganz, ganz substanziell. Aber hier gibt es Optimierungen, die einfach da sein müssen. Ich sehe das, die Dinge sind bekannt und ich glaube, die werden auch ganz gut adressiert. Gehen wir vielleicht vom Schwerpunkt in Richtung Testing-Dienstleistungen. Wir bei Secis machen ja eigentlich seit 2001, also seit unserem GmbH-Gründungsursprung, machen wir so also viele Software-Testing-Dienstleistungen, angefangen vom Testmanagement, Testanalyse, Testdesign. Wir machen Testdurchführungen natürlich, wir entwickeln Test-Automation, machen Testdatenbereitstellungen, ja, und haben natürlich auch im Test viele nicht funktionale Kriterien wie Last- und Performance-Testing, Tester-Dokumentation und vieles mehr. Wenn du diese Angebote oder diese Thematik jetzt mappen würdest, als Dienstleistung, für welche Firmen würdest du sagen, werden so Testing-Dienstleistungen relevant? Wer könnte sowas abfragen?
Man muss zuerst mal feststellen, über die Zeit, und 2001 ist ja schon eine lange Zeit, hat sich das schon auch ein bisschen gewandelt. Früher hatten wir ja das Segwis Test Lab als Produkt. Das war wirklich ein stationär eingerichtetes Labor, wenn man so will, mit Testinfrastruktur, mit unterschiedlichen Testrechnern, mit fertig immer bereitstehender Testautomationsinfrastruktur etc. Und dort haben wir so quasi die Kundensoftware unterschiedlichen Arten von Tests unterzogen. Das hat sich wirklich stark in einen serviceorientierten Approach gewandelt, der meiner Meinung nach auch von den Kunden heutzutage viel stärker nachgefragt wird, eben wirklich Testing-Services anzubieten, unterschiedlichster Natur, dabei auch wirklich diesen serviceorientierten Charakter in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, eine standardisierte Servicebeschreibung, Prozesse dahinter, die standardisiert sind, KPIs, die wir entsprechend messen und bereitstellen. Das heißt, auch eine Servicequalität, die der Kunde so quasi gleichbleibend bekommt. Und damit ist quasi dieses Serviceangebot auch für jeglichen, sage ich jetzt mal, kundenrelevant, der professionelle Software entwickelt und der in Kapazitätsengpässen einfach eine verlängerte Werkbank benötigt, die innerhalb kürzester Zeit sich so quasi in seinen Prozess einklinken kann und eine standardisierte, eben serviceorientierte Qualität der Software-Tests dann auch liefern kann.
Ich würde das auch gerne noch ergänzen. Also ja, Firmen, die selbst Software erstellen und dann eben natürlich auch alle Firmen, die Software einsetzen und vielleicht im Zuge von Einführungen Software akzeptieren oder übernehmen und integrieren müssen. Weil hier sehe ich sehr oft eigentlich einen recht guten, gute Synergien. Ich habe den Fachbereich, der genau weiß, was er will, und ich habe auf der anderen Seite einen Software-Tester, die genau wissen, wie sie Dinge machen sollten im Kontext. Und das ist einfach im Wesentlichen auch sehr, sehr synergetisch. Wenn wir Remote-Testing-Services so betrachten, hast du negative Erfahrungen mit Remote-Testing auch schon gemacht, wo du gesagt hast, ja, ich habe hier was machen müssen oder es hat eigentlich gar nicht so funktioniert und was waren denn die Gründe, die da den Ausschlag gegeben haben.
Also ich bin ja selbst leidenschaftlicher Tester und kann mich manchmal nicht zurückhalten, muss mich dann auch zu diversen Testaktivitäten selbst anmelden, die es da so im Internet gibt. Eine positive Erfahrung in dem Kontext war, als ich Usability-Tester eingeladen wurde von der Firma USECON. Das war recht witzig, in einem Usability-Labor so quasi unterschiedliche Varianten einer Versicherungs-Homepage zu testen und dabei einfach zu sagen, wie es mir geht. Eine eher negative Erfahrung habe ich mit einer Crowdtesting-Plattform gemacht vor kurzem, die Fahrzeug-App des Fahrzeugs, das ich habe, quasi zum Testen ausgeschrieben hat. Und da muss ich sagen, war ich eher enttäuscht, weil diese Crowdtesting-Plattform, die ist, glaube ich, die größte weltweit, da doch, sage ich jetzt einmal, relativ wenig Testmethodik dahinter gebaut hat. Ja, das ist im Prinzip ist die Crowdtesting-Plattform eine Auftragsvergabe an unterschiedlichste Leute auf der Welt, die sagen, ja, ich teste damit, und dann geht es eigentlich nur darum, möglichst viele Bugs zu schreiben, die dann auch vom Auftraggeber quasi anerkannt werden, und dann wird man quasi pro Bug bezahlt, was aber jetzt so quasi den testmethodischen Approach, da systematisch vorzugehen, vielleicht unterschiedliche Techniken anzuwenden etc., komplett auslagert an den jeweiligen Crowd-Tester. Und damit hat man eigentlich als Auftraggeber gar keine Sicherheit, dass das, was da passiert, auch entsprechend methodisch korrekt gemacht wird. Also man kriegt vielleicht eine Menge von Bugs, aber man weiß nicht, ob es systematisch korrekt auch gesucht wurden, die Bugs. Ja? Und ob man da irgendwo noch Blindspots hat oder die Coverage eigentlich nicht passt. Mhm. Also ja, das war ein recht enttäuschendes Erlebnis aus meiner Sicht.
Okay. Also ich kann mich erinnern, dass wir früher das Crowdtesting durchaus auch in unseren Dienstleistungen integriert haben, nämlich insbesondere dann, wenn wir sagen, wir müssen global auf unterschiedlichste Handy-Devices zum Beispiel zugreifen oder unterschiedlichste Netze haben. Du kannst es nicht leisten, dass du halt von Europa aus nach Amerika oder Asien gehst und dann nimmst du halt Crowdtesting dazu. Man kriegt die Leute relativ schnell und günstig, sage ich mal, auch die Geräte, die dazugehören, um das dann auch entsprechend zu machen. Mir ist vollkommen klar, dass es auch technischere Ansätze gibt mit entsprechenden Computing Centers und. Aber das war beim Crowdtesting damals zumindest eins der Zusätze. Und ich glaube, da, Vuko, liegt der wesentliche Punkt. Wenn man das integriert mit einem methodischen Vorgehen, dann gebe ich dem Crowdtesting einen ganz spezifischen Testschwerpunkt und sage, schaut sich das mal an mit dem und den Vorgaben, dann mag der Nutzen, glaube ich, gut sein, aber er ist natürlich beschränkt auf genau diese Aufgabenstellung und nicht mehr. Ein Ersatz ist absurd. Ja. Mhm. Das ist keine Frage. Und was ich immer merke, wenn Remote-Testing-Services, wie formuliere ich es jetzt, wenn die gut ankommen, ja, also wenn die sagen, hey, da haben wir Remote-Testing jetzt drinnen, dann bedingt es einfach ein paar Dinge. Das eine ist, dass man schnell drinnen ist. Ja. Wenn ich da monatelang vorher mir überlegen muss, wie gehe ich das Thema jetzt an und mit wem muss ich was besprechen und, oder was kostet das Ganze, das funktioniert nicht. Also es muss vom ersten Call zum produktiven Einsatz einfach in kurzer Zeit, wenige Tage muss das gehen. Wir haben damals, wenn du dich erinnern kannst, wie wir das bei uns aufgebaut haben, wir darüber philosophiert, was ist so das Dilemma von einem Projektleiter. Der sitzt in einem Meeting, ein Standard-Meeting, kommt drauf, testen kann nicht ausreichend gemacht werden im Projekt aus vielen Gründen. Eins ist vielleicht auch Ressourcen und Skalierung. Und wenn der jetzt dann monatelang braucht, bis er sein Angebot hat, um was zu entscheiden, dann ist das Ding schon längst durch, bevor er überhaupt aktiv wird. Also da haben wir ja gesagt, innerhalb einer Woche muss man einfach in der Lage sein, ein Angebot als Projektleiter hinzulegen. Also innerhalb einer Woche muss man jemanden haben, der das inhaltlich übernehmen kann. Wichtig ist natürlich auch Skalierung. Ja, also wenn ich jetzt eine Firma habe, dass ich sage, ich brauche 2 Leute, ich brauche 5 Leute, ich brauche 20 Leute, was auch immer, dass man dort entsprechend skalieren kann und auch flexibel, weil Flexibilität hat sich oft für mich gezeigt. Ein Projekt, das in Schieflage ist und wo schwierig ist, hat meistens nicht die Termintreue, die es braucht und auch nicht die Liefertreue, die es braucht. Also muss man da flexibel sein von dem, wenn ich jetzt von außen etwas dazu stelle. Auch inhaltlich ist aus meiner Sicht oft ein wesentliches Thema. Ich habe schon Projektleiter erlebt, die haben gesagt, wir brauchen keine Ahnung, Testautomationsentwicklung, und in Wirklichkeit mussten die überhaupt einmal Testfälle ableiten, was ja von der Testanalyse-Seite her und vom Design her ganz ein anderer Anspruch war. Also das sind so für mich immer die Kriterien, wo ich sage, da macht das Sinn. Und ganz speziell eben, dass ich auch einen Single Point of Contact habe. Nicht, wenn ich jetzt da eine ein Remote-Testing-Service habe, wo 10 Leute arbeiten, möchte ich als Projektleiter oder als Testmanager in der Firma, die das beauftragt, nicht mit 10 Leuten reden, sondern einen Kontakt haben, wo alles zusammenrennt. Und der oder die Expertin soll das dann im Hintergrund einfach optimieren. Das wäre so grundsätzlich das Thema.
Was ich, glaube ich, noch ergänzen würde, ist so quasi der große Vorteil für den Kunden ist auch, dass er darauf setzen kann, dass hinter dem Single Point of Contact ein erfahrenes Team steht, das entsprechende Skills und Werkzeuge parat hält, sage ich jetzt mal, und ohne dafür irgendeine Lernkurve zu benötigen, quasi bereitsteht, sofort in das fachliche Thema einzusteigen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, man könnte auch so quasi unterschiedliche Fachexperten für unterschiedliche Kunden bereithalten. Da muss man aber ganz klar sagen, die Expertise der Teammitglieder im Remote Testing Services Team ist die Testmethodik. Wir sind gute Tester, wir wissen, wie man Software richtig testet. Und die Fachlichkeit ist kontextspezifisch zumeist sowieso vom Fachbereich entsprechend einzigartig vorgegeben, sage ich jetzt mal. Und auf die schnell aufsetzen zu können und dann aber eben sinnvoll zu unterstützen, auch mit möglichst wenig Testfällen, möglichst systematisch korrekt die Software abzutesten. Das heißt, auch den Aufwand so weit zu reduzieren, aber eben effizient die risikoreichsten Bugs auch zu finden und zu eliminieren. Das ist das große Asset, dass man sich mit den Remote-Testing-Services dann auch entsprechend einkauft.
Absolut, so wie der Fachsprecher der Experte in seiner Fachlichkeit ist und halt ein perfekter Versicherungsmathematiker ist oder ein Anlagenbauer oder was auch immer, so geht der Tester halt rein und sagt, ich kenne mich da in dem Bereich aus und das ist meine Domäne, aber das muss sich gut ergänzen. Ich kann mich ja vielleicht auch noch an ein Beispiel erinnern, vor ja, über 20 Jahren, wo wir bei den Versicherern waren, wo wir mit diesen Aktuaren eigentlich Testfälle ableiten mussten. Und da hat jeder immer gesagt, na, die haben keine Zeit für uns. Und das ist zur Geschäftsleitung gegangen. Und letztlich war der Schlüssel dahinter, dass wir einfach deren Testing mit Videos aufgezeichnet haben und aus dem heraus dann Testfälle abgeleitet haben, die wir automatisiert hatten. Also das war damals das Thema. Aber das meine ich auch mit, das muss ausgewogen sein. Also ich muss die Balance schaffen zwischen dem, was kann der Kunde auch leisten, und was braucht der Test, damit es auch wirklich gut funktioniert? Ja. Und der Kunde muss sich darauf verlassen können, dass das halt ordentlich dokumentiert wird, ja, dass man mit den modernen Toolchains hier arbeitet und nicht immer nur die Excels durchklickt. Auch das habe ich schon gesehen, wo ich dann sagen muss, okay, mit dem Zeug kannst du einfach überhaupt nichts machen und koordinieren und nachvollziehen. Das ist einfach schwierig. Aber hier erwarte ich mir einfach von einem externen Testdienstleister, dass er da seine Aufgaben gemacht hat und mit einem guten Stack ja, ums Eck kommt, um das einfach vernünftig gestalten zu können.
Genau, weil der Fachbereich, also die urängste Aufgabe des Fachbereichs ist, Fachbereich zu sein und nicht Software zu testen. Ja, und wenn die jetzt zum Beispiel dazu genötigt, unter Anführungszeichen werden, auch Acceptance-Tests zu machen und die Software abzunehmen, dann stehen die vor mehreren Herausforderungen. Einerseits eben die testmethodischen Herausforderungen, die ich schon angesprochen habe, aber andererseits natürlich auch, dass sie ein Tagesgeschäft auch haben, das sie erledigen müssen. Und das dann immer im Kontrast quasi vom Aufwand her zu den Testaufwänden steht. Und das habe ich wirklich in einigen Kundenprojekten, du kennst es ja auch im näheren Ausland, zum Beispiel in Rumänien erlebt, dass dort ganz massiv Druck auch entsteht, auf die Mitarbeiter entsprechend Dinge zu tun und zusätzlich on top zu ihrer normalen Arbeitszeit noch zu tun. Und das ist natürlich für das Testergebnis jetzt auch nicht vorteilhaft. Und an der Stelle so quasi den Fachbereich zu entlasten, indem er eben professionelle, testmethodisch korrekte Testfälle durchgeführt von professionellen Testern quasi als Unterstützung dazu gibt, das hilft allen Beteiligten und ja, führt einfach zu einem besseren Ergebnis.
Ja, absolut, absolut. Und das beginnt ja schon bei so Kleinthemen oder Vorbereitungsthemen. Ich habe das oft und oft erlebt in Projekten, wo der Fachbereich Testfälle ableiten musste. Ja. Der hat schon seine Anforderungen gekannt, aber daraus hat sich kein Testfall ergeben. Das war halt nur eine Ausgangsbasis. Und auf einmal sind die da gestanden, die Tester intern, die testen hätte sollen, aber eigentlich denen die Fachlichkeit gefehlt hat. Und der Fachbereich hat die Testfälle nicht abgeleitet. Also das sind Themen, wenn man die aber bespricht, so wie vorher das einfache Beispiel mit der Videoaufzeichnung oder bei einer kurzen gemeinsamen Test-Session, wo man halt Testfallideen sammelt, die dann einfach durch einen professionellen Test aufbereitet werden, das spart dem Fachbereich natürlich auf jeden Fall Zeit im Testfallerstellung. Bei der Testdurchführung das Gleiche. Also ich habe das schon oft und oft auch erlebt, dass man fachbereich zu Regressionstests herangezogen hat. Das ist ja mittlerweile Gott sei Dank komplett unüblich, nicht Regressionstests zu machen, sondern den Fachbereich dafür heranzuziehen. Sondern wenn der Fachbereich Zeit hat, dann soll er sich auf die Dinge konzentrieren, die jetzt also in der Fachlichkeit eigentlich den mehr Nutzen haben. Der Rest wird einfach anders irgendwie abgebildet. Und ja, die Königsdisziplin dann für die Durchführung, also die Entwicklung der Test-Automation, auch hier habe ich oft und oft gesehen, dass das Entwickler waren, die alles gemacht haben, die aber nebenbei kodieren mussten und sind dann in das Spannungsfeld gekommen, brauche ich ein neues Feature oder brauche ich eine Test-Automation und damit ist das Test-Automation-Ziel hinten gelegen. Und bei jedem neuen Drop oder bei jedem neuen Regressionsdurchführung hat man halt viele Dinge nicht gehabt, die eigentlich laut Plan schon da wären. Also das ist natürlich, das ist die Spirale, mit denen das Projekt auch nach unten geht. Ja, das ist ein klares Thema.
Es gibt einen österreichischen Testautomationstool-Hersteller, der viele Jahre lang darauf gesetzt hat, dass der Fachbereich die Testfälle sogar automatisiert in seinem jeweiligen Tool. Also den Ansatz kann man auch als gescheitert betrachten.
Ja, das ist, ja, sage ich nichts dazu, das stimmt. Das haben wir schmerzlich kennengelernt. Wo dann Shelfware genommen hat und gesagt hat, na, jetzt geben wir den Ding einfach ein bisschen einen anderen Titel und sagen Robotic Process Automation und auf einmal kann der Fachbereich alles machen und alles ist gut. Und in Wirklichkeit war Tür und Tor geöffnet für Hintergrund-IT-Lösungen, die ja letztlich ja auch nur bedingt sinnvoll waren. Ja, ja, alles arg. Wenn du jemand heute erklären müsstest, wo gut zusammengefasst in zwei, drei Wörtern, Remote Testing Services, Vorteil, Nachteil oder warum? Was würdest du denn da sagen?
Es ist einfach professionell, kurzer Zeit verfügbar und man kann jederzeit drauf setzen. Das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten Vorteile.
Ich würde es noch gerne ergänzen um den Punkt einfach Entlastung des Fachbereichs, weil der hat dem Projekt immer am Schluss genug um die Ohren. Sei es der Acceptance-Test, sei es die Schulung der eigenen Mitarbeiter, sei es Unterstützung bei der fachlichen Migration von Daten und ähnlichen Dingen, die haben genug an die Ohren. Also ich glaube, das trifft es aber dann in Summe auf jeden Fall gut. Super. Lieber Vuko, ich denke, Remote Testing Services haben wir gut geplaudert. Damit sind wir aus meiner Sicht am Ende angelangt. Wir wissen ja, um die 20 Minuten länger dürfen jetzt, sonst wird unsere Marketing-Dame immer ungehalten, wenn wir da zu lange plaudern. Und wir wollen natürlich auch unsere Streamerinnen und Streamer hier nicht weiter exponieren. Also lieber Vuko, herzlichen Dank für den netten Austausch und dir auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank und bis bald.
Ja, und für alle Streamerinnen und Streamer, wie ihr wisst, des Podcasters Lohn sind Feedbacks gerne in Form von 5-Sterne-Bewertungen bei dem Streaming-Provider eurer Wahl. Und wenn ihr Themenwünsche an uns habt, bitte gerne um Kontaktaufnahme. Details dazu findet ihr in unseren Shownotes. Ich danke euch und noch alles Gute.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Vukovic und Alexander Weichselberger.